Einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung, heute mal wieder in Traunreu zu sein. Es ist mir mal eine große Freude, euch zu sehen, wieder zu begrüßen. Ich darf auch Grüße mitbringen aus der christlichen Gemeinde in Rosenheim, die mich heute sicherlich vermissen werden. Aber Sie wissen, ich bin in guten Händen heute hier. Ja, ich darf vielleicht noch aufmerksam machen, dass wir einen Bibeltag haben. Es wurde schon angesagt. Ich habe mir erlaubt, draußen, wenn man rausgeht, links auf dem Tisch ein paar Programmhefte in Papier auszulegen. Wer noch mal gucken will, was da so passiert und abgeht, darf sich da bedienen. Wir sind ziemlich gut ausgebucht, überbucht, wie üblich. Aber wenn der ein oder andere noch kommen will, ab jetzt ist einfach frei. Wir vertrauen dem Herrn, dass zum Schluss alle Stühle besetzt sind, auch am Nachmittag noch, wo es manchmal etwas lichter werden mag. Ja, wir haben sehr interessante Dinge erlebt als Gemeinde. Wir sind ja eine sehr kleine Gemeinde, trotzdem segnet uns Gott schon beständig seit vielen Jahren. Wir sehen, dass der Herr sein Wort segnet, dass Menschen es begreifen und Jesus erkennen und gläubig werden und sich taufen lassen, in die Nachfolge treten des Herrn Jesus Christus. Und das macht uns wirklich sehr, sehr froh. Und da gibt es manchmal so etwas schräge Töne auch dabei. Wir haben ein Ehepaar getauft in einem schönen See hier in Oberbayern und sie gehen den Weg mit uns, sie haben sich der Gemeinde angeschlossen, sie haben ihr Haus geöffnet für das Evangelium, aber sie haben auch richtig fett Ärger in ihrer Familie. Da gibt es viel Ärger, Anklagen. Von einem ist der Schwager auch noch evangelischer Pfarrer. Und als der natürlich hörte, dass sein Schwager sich hat taufen lassen, nachdem er an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden war, da gab es richtig Familienstreit. Und da gab es bittere und lange, fette Briefe. Du hast dich taufen lassen, du bist doch getauft. Ist die evangelische Kirche denn nicht genug? Ist unsere Taufe falsch? Und dann hat er ein bisschen recherchiert und sagt, wie kann es sein, dass ein dahergelaufener, ich sag's mit meinen Worten, Wirtschaftsingenieurprofessor mehr über die Bibel weiß und über die kirchlichen Dinge als ich als Pfarrer? Mit welchem Recht, mit welcher Autorität tauft der dich? Und das ist genau das Thema unserer Predigt. Mit welcher Autorität, mit welcher Macht tun wir die Dinge, die auch ihr tut? Segen spenden und dabei die Kirchen anzugreifen in ihrem Sakramentalverständnis, in die Nachfolge Jesu stellen durch Taufe auf den dreieinigen Gott, das Abendmahl feiern und so weiter. Wir brauchen eine feste Basis, liebe Geschwister, warum wir das tun und ob das überhaupt Gültigkeit hat. Mit welcher Autorität tun wir diese Dinge? Lasst uns miteinander lesen unseren Text von heute, die Frage nach der Vollmacht Jesu. Und wir wollen das auch auf uns anwenden. Wir finden das in der Schlachterbibel auf Seite 1048, Markus 11, 27 bis 33. Markus 11, Vers 27 bis 33, die Frage nach der Vollmacht Jesu. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Spannender Dialog, oder? Da knirscht's und knistert's, oder? Die großen kirchlichen Autoritäten, herausgefordert durch den Herrn der Herren, dem wahren Herrn der Kirche. Ja, unser Bericht hier beginnt ein ganz, ganz trauriges Kapitel in der Geschichte Jesu, als er hier auf Erden war. Ein eher trauriges Kapitel für die Israeliten, das Volk Israel, war im Begriff durch die Obersten, deren hier drei Gruppen genannt werden, Jesus zu verstoßen. Ihre Rede würde immer härter und wilder werden ihm gegenüber. Aber das wollen wir uns anschauen, wie hier der Knecht Gottes in seinem Diensteifer für Gott angegriffen wird und wie er darauf reagiert. Und daraus wollen wir auch lernen. Wir sind ja nicht der Herr der Herren. Wir sind ja nicht der Herr der Gemeinde. Aber wir sind im Markus-Evangelium und ich freue mich so mit euch, dass ihr das Stück für Stück anschaut und eins ums andere vorlest und den Sinn angebt. Und das will ich auch versuchen heute. Und da will Markus uns ja hineinnehmen zu zeigen, Jesus, der Knecht Gottes, macht die Dinge extra so, damit seine Nachfolger, die auch Knechte Gottes sein wollen, Gott dienen wollen, dass sie sehen, wie gehe ich mit so einer Situation um, wenn ich angegriffen werde, in dem, was ich im Diensteifer für Gott tue. Dieses traurige Kapitel wird ja nicht ohne Vorwarnung eingeleitet. Es heißt hier, und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Er war ja schon mal dort gewesen, wiederum. Was war gewesen? Nun, er ist dorthin gegangen, Kapitel 11 haben wir das alles schon gelesen, das habt ihr behandelt. Auf dem Weg dahin kam diese Geschichte mit dem Feigenbaum, wo er Frucht suchte und keine fand. Da waren noch nicht mal die Knospen da und deswegen wusste man, da würde dann auch keine Frucht sein. Und er verflucht diesen Baum. Einzigartige Geschichte. Jesus verwendet seine Macht, wahrscheinlich zum einzigen Mal, wie wir berichtet haben, zum Schaden, zum Fluch. Und dann die Tempelreinigung, die zweite. Die erste hatte er am Anfang seines Dienstes getan. Jetzt nähert sich das Ende seines Dienstes und er reinigt den Tempel nochmals. Und da hat er ganz schön die Leute provoziert. Die Religiösen hat er provoziert, weil er da oben auftrat wie der Herr des Tempels und da oben für Ordnung sorgt, die Wechsel rausschmeißt. Aber er hat auch die Gedankenlosen provoziert, die einfach sagten, Mensch, über den Tempelplatz, das ist eine Abkürzung, wenn man Lasten tragen muss, ne, da geht's da kürzer durch, doch mir egal, dass das heiliger Grund ist, ist mir egal, dass ich die Heiden störe beim Gebet zu Gott, hat sie rausgeschmissen. Jesus hat sich als Herr des Tempels erwiesen. Und die anderen Herren des Tempels waren brutal, oh, weißglühend. Was haben wir schon gelesen hier? Sie wollten ihn umbringen. Das war eine Provokation. Und dann zum Schluss gehen sie wieder heraus aus dem Tempel, Jesus und seine Jünger, und sie finden, dass der Feigenbaum wirklich verdorrt ist. Und Jesus gibt den Jüngern an der Stelle eine Lektion zum Thema Vollmacht des Glaubensgebetes. Und er macht deutlich, ihr habt auch Vollmacht, Dinge zu tun. Und diese Vollmacht geht sofort kaputt, wenn ihr keinen vergebenen Geist habt. Aber das habt ihr alles behandelt. So, wir sind schon vorbereitet, da schwelt schon etwas, wo unser Text hier beginnt. Die Lektionen zur Vollmacht eines Dieners Jesu waren noch nicht zu Ende. Jetzt kam eine große Lektion, wo die Kirchenführer der Juden die Autorität Jesu angriffen. Wie gehen wir damit um? Beobachten wir miteinander unser Vorbild und lernen wir von ihm. Vers 27, der Showdown. Ich hoffe, ihr versteht den Ausdruck, auch wenn ihr nicht so viele Filme seht. Jetzt passiert was. Da passiert jetzt was. Die Autorität Jesu wird angegriffen. Vers 27 und 28. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester, das waren die Hohenpriester, und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also hier stehen wir schon ziemlich atemlos in dieser neuen Kontroverse, die sich hier anbahnt. Der Herr Jesus hatte ja, wie gesagt, vorher schon sich richtig mit ihnen angelegt. Wir haben hier drei Gruppen von Führern, die hohen Priester, das waren mit Namen wahrscheinlich Hannas gewesen und der Kaiaphas, und dann die Schriftgelehrten, das waren, sage ich mal, so die theologischen, religiösen Leiter in diesem hohen Rat, dem Sanhedrin, dem Synedrium der 70, die über Israel theologisch und auch politisch regierten. Und dann gab es auch Laien darin, das waren hier diese Ältesten, die waren sozusagen die Laienmitglieder in diesem Rat der 70. Also diese drei Gruppen, die waren in dem großen obersten Rat, der auch da oben auf dem Tempelberg tagte. Die hatten da oben ihre Versammlungsstatt. Und diese zweite Tempelreinigung, von der wir schon in Kapitel 11 gelesen haben, hatte sie natürlich als Hüter des Tempelbergs, als Chefs des Tempelbergs, als religiöse Leiter, als Hausherren unheimlich provoziert, angegriffen, herausgefordert. Wie waren diese Leute eigentlich zu Jesus eingestellt? Vers 18 sagt: Die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Oder auch dann später, dann in Kapitel 12, sie suchten ihn zu greifen. Also es war wirklich Mordgier, Mordgelüste, umbringen, greifen und umbringen, das war ihr Thema. Es ging hier nicht um eine theologische Debatte, wie könnten wir denn das mal sehen? Das war schon auch in Kapitel 10, wo es um die Ehe nicht da ging, nicht da irgendwie eine Diskussion, lass uns mal gelehrt darüber reden, wie ist denn das mit Scheidung und Wiederheirat und so weiter. Es war auch schon eine Sache, um ihn zu versuchen. Sonst versteht man das völlig falsch, den Text. Sie waren sowas gegen ihn und jetzt hier offen absolute Todfeinde Jesu. Hier prickelt's, merkt ihr das? Die waren nur noch durch ihre eigene Feigheit oder durch das politische Kalkül vor dem Volk in Schach gehalten, aber nicht mehr lange. Und so denke ich hier, das ist wirklich ein Showdown, atemberaubend, zwei Parteien prallen aufeinander. Ihre Frage ist eigentlich eine Doppelfrage, Vers 28. Es war eine Doppelfrage nach der Autorität Jesu. Es geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung war, wie ist eigentlich deine Autorität, von welcher Art und Weise, die du hier ausübst, indem du hier oben für Ordnung sorgst, hier oben rumläufst und lehrst und lauter solche Sachen machst. Und die andere Frage, wer hat sie dir eigentlich gegeben? Welche Art? Woher? Das sind die zwei Fragen. Und in der Frage, so wie sie sich stellen, schwingt natürlich ihre Überzeugung mit, Jesus hat überhaupt keine Autorität. Das ist ihre ganz feste Meinung. Weil Jesus hatte auf dem Tempelberg aufgeräumt, hatte sich als Hausherr da oben aufgespielt, nach ihrer Sicht. Aber sie waren doch die Hausherren. Wie konnte er sich anmaßen, da oben den Chef zu spielen? Und die zweite Frage, dass die Frage nach dem Ursprung, wer hat dich autorisiert sozusagen, war genauso ablehnend. Sie dachten, wir sind die oberste Autorität in religiösen Fragen. Und wenn wir dir nicht Autorität geben, diese Dinge zu tun, hast du keine Autorität. Das war ihr Verständnis. Und definitiv hatte Jesus von ihnen keine Autorität bekommen. Sie akzeptierten keine Autorität neben sich oder über sich. Und ich denke, die Anwendung ist auch schon klar. Ich denke, sie schwingt mit. Ich werde noch viele Anwendungen versuchen. Aber kann es nicht auch sein, dass wir als Nachfolger Jesus so etwas erleben? Dass wir als Hausherren uns manchmal aufspielen müssen in Ordnungsfragen in der Gemeinde? Dass wir manchmal Dinge tun, wo uns die oberste Kirchenleitung, egal wo sie sitzt, sei es sie in Rom oder sonst wo, uns nicht autorisiert hat und wir tun sie trotzdem? Als er hier sagt, diese Dinge oder dies nach der Schlachter, da meinten sie nämlich genau das, was wir bereits angeführt haben, die zweite Tempelreinigung, sein öffentliches Lehren auf dem Tempelareal, aber auch seinen triumphalen Einritt am Palmsonntag nach Jerusalem und diese Entgegennahme königlicher Würden, indem sie Hosianna riefen, ja, und die Palmzweige und die Kleider und all diese Dinge, das war ja klar für den Juden, das ist der Messias, der so kommt zu seinem Volk. Wie kannst du so etwas akzeptieren? Und der Ton dieser Kontroverse würde jetzt immer wilder und böser werden, das sehen wir. Die Frage war, wer hat Autorität? Wer spricht für Gott? Wer hat Gott sozusagen hinter sich als Autorität in dem, was er tut? Und liebe Geschwister, das ist auch unsere Frage, der müssen wir uns auch stellen. Welche Autorität steht hinter uns in den Dingen, die wir tun? Das ist keine leichte Frage, wo man sagt, ja, das können wir irgendwie aus der Tradition her beantworten. Sie machten es so. Wer hat dich autorisiert in dem, was du tust, für Jesus? Das war die Frage. Nun, bei denen ging es um Autorität oder letztlich um die Macht. Sie wollten die Macht erhalten. Das war ihnen wichtig. Irgendwie waren sie ihrer Sache sehr sicher, als sie diese Frage stellten. Wie oft hatten sie geglaubt, Jesus zu fangen in seiner Rede? Nicht? Würde er sagen, ja, die Autorität habe ich in mir selber, ich bin Gottes Sohn. Sofort hätten sie ihn der Gotteslästerung angeklagt, oder? Haben es doch gemacht. Würde Jesus sagen, ich habe die Autorität von Menschen bekommen, würden sie sofort sagen, aber das lehnen wir ab, Menschen können nicht autorisieren für das, was du tust. Würde er sagen, ich habe es von Gott empfangen, dann würden sie sein Anspruch ebenfalls angreifen. Schließlich meinten sie ja, exklusiv die zu sein, die göttliche Autorität hatten in diesen kirchlichen Fragen. Also sozusagen, egal wie jetzt Jesus antworten würde, sie hätten schon ihren Trick, um ihn anzuklagen. Das ist die Situation hier, der Showdown, Vers 27 und 28. Die Falle sollte sicher zuschnappen. Und dann hätten sie Jesus gefangen. Und das wollten sie. Sie wollten ihn ja umbringen. Vergessen wir das nicht. Sie wollten ihn umbringen. Und irgendwie ist es irgendwie auch lustig oder ist es tragikomisch? Ich weiß nicht. Es ist verrückt. Sie täuschen sich im Herrn Jesus so sehr, dass sie meinten, mit ihren Fallen ihn fangen zu können. Beobachten wir hier Jesus, wie er darauf reagiert, und lernen wir von ihm. Vers 29 und 30. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Typisch Markus, dieses Stil, ja, zweimal, antwortet mir, sehr, sehr kurz. Überhaupt ist man erstaunt, dass Jesus eine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet. Aber das war nicht so unüblich. Wenn die Rabbiner miteinander diskutiert haben, haben sie häufig mit einer sinnlenkenden Gegenfrage geantwortet, dass der andere selber draufkommt, was die Antwort ist. Das haben wir auch schon vorher gehabt. In Kapitel 10, Vers 2, da traten die Pharisäer zu ihm und fragten, und da steht, um ihn zu versuchen, war also negativ gemeint, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und merkt ihr, was hat euch Mose geboten? Er antwortet mit einer Gegenfrage, um ihre Gedanken eigentlich zur Antwort hinzulenken. Und das ist ja alles schon hier auch behandelt worden bestimmt. Also seitens der Juden war schon da in Markus 10 die Scheidungsfrage eine vorgeschobene Frage, eine Frage mit einem bösen Herzen, um Jesus zu versuchen. Und der Herr Jesus hat hier den Stil, dass er darauf antwortet mit einer Gegenfrage. Eine Gegenfrage. Ich denke, da können wir draus lernen. Wenn das Herz jemand, der uns in Frage stellt, böse ist, bist du nicht verpflichtet, eine Antwort zu geben. Gib ihm eine Gegenfrage. Die Gegenfrage war biblisch. Was hat Mose gesagt? Ist ein Bezug aufs Alte Testament, 1. Mose, 2. Mose, 3., 4., 5. Wird sehr viel gesagt zu dem Thema. Wir haben heute Morgen schon Texte gelesen, in der Nähe wird auch was über die Ehe gesagt. Also eine Gegenfrage, die auf Gottes Wort verweist, ist eine sehr kluge Gegenfrage und auch eine sehr richtige. Warum? Sie geht zur Autorität der Schrift zurück und das ist doch das Problem. Wer hat dir die Autorität gegeben? Geh zurück zur Bibel. Was hat Mose geschrieben? Das war Jesu Weise. Und auch wir wollen davon lernen, wenn wir gefragt werden, was steht geschrieben? Das sollten wir dann auch gegenfragen. Was hat Paulus dazu den Korinthern gesagt, zum Beispiel? Oder? Wäre das nicht eine gute Weise zu antworten mit einer Gegenfrage, die auf Gottes Wort verweist? Jesus hat es in Kapitel 10 so gemacht. Und hier stellt er jetzt diese Frage: War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Vom Himmel ist einfach eine Umschreibung von Gott. Ja, Himmel steht für Gott. Ist sie von oben autorisiert oder ist sie von Menschen autorisiert? Jetzt darfst du mal deine ganzen Gemeindestrukturen und Autoritäten, die du kennst, einordnen. Sind sie von Gott oder von Menschen? Die Bundesversammlung von irgendeiner Freikirche, die Delegierten, die Bischöfe, die Päpste, die Kardinäle. Sind sie von Gott oder sind sie von Menschen, wenn sie etwas sagen? Du darfst es selber beantworten. Wenn hier gesagt wird, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder vom Menschen, dann meint es nicht nur buchstäblich diesen Taufakt, den Johannes durchgeführt hat, es meint seine ganze Berufung, seinen ganzen Dienst. Nicht, das macht man oft so als sprachliche Figur. Und da wissen wir ja, Johannes war von Gott angekündigt. Gott hatte gesagt, er würde vor seinem Messias einen vorwegsenden, der den Weg bereiten würde für den kommenden Messias. Er war schon, bevor er empfangen war im Leib von seinen Eltern, schon verkündet worden. Es war schon klar, dieser wird es sein. Er wird in der Kraft des Elia vorausgehen. Ihr kennt diese Prophezeiungen alle. Er war also, Johannes, berufen, bevor er geboren war. Und dann trat er in einen Dienst, den Gott schon vorausgesagt hatte. Alles, was Johannes tat, seine Existenz, sein Dienst, sein Taufen, war von Gott. Ganz eindeutig. Und das konnten sie ja in ihrer eigenen Bibel nachlesen. Das war ja kein Geheimwissen, das war offen. Interessant ist, dass Jesus ihnen keine Chance gibt, sich mit Grautönen herauszumogeln aus dieser Frage. Er sagt, entweder oder. Himmel ist Gott oder Mensch. Wir haben ja oft die Weise, wenn uns so eine Frage gestellt wird, zu sagen, ja, so ein bisschen so und ein bisschen so und irgendwie haben alle recht dann. Ja. In den schönen Grautönen verlieren wir dann aber die Wahrheit. Er lässt ihnen nur zwei Antwortmöglichkeiten, entweder oder. Ja, diese Frage Jesu an sie war herzerforschend. Und er wusste ja schon, was in ihrem Herzen war. Und wisst ihr, wenn das Herz falsch steht, macht es keinen Sinn, bestimmte Fragen zu beantworten, zu versuchen. Ich habe schon stundenlange Diskussionen mit Leuten geführt, deren Herz falsch stand. Und es bringt nichts. Lieber eine gute, auf die Bibel gerichtete Gegenfrage und dann lass die Leute stehen, damit sie darüber nachdenken. Sehr weise. Ich versuche hieraus zu lernen, du auch. Eine gut platzierte Gegenfrage, die auf Gottes Wort verweist. Ja, warum tut Jesus das auf diese Art und Weise? Nun, Jesus wusste ja, dass sie Johannes verworfen hatten. Die Botschaft des Johannes, seine Taufe und auch das Ankündigen des Messias hatten sie verworfen. Sie hatten auch ihn mit Freude sicherlich erlebt, dass er getötet wurde. Und da wäre es nutzlos gewesen, wenn sie schon seinen Vorläufer, den Herold des Königs, verworfen hatten, dann macht es wenig Sinn zu erwarten, dass sie dann den König annehmen würden. Wer den Vorläufer mit seiner Botschaft, die biblisch war, verworfen hatte, würde auch Jesus verwerfen. Das war dem Herrn natürlich klar, weil er war Gottes Sohn und konnte im Herzen lesen. Sie hatten sich als blinde Leiter der Blinden schon längst erwiesen. Und weißt du, dadurch waren sie völlig unfähig zu beurteilen, ob eine Sache von Gott ausging oder nicht. Sie waren unfähig, diese Frage zu beantworten. Sie waren blind und sie waren taub und ihr Herz war fett, wie es der Prophet gesagt hat. Und deswegen war der Jesus nicht bereit, auf ihre Frage so direkt zu antworten. Er hatte schon genügend gesagt, der Herr Jesus, und sie hatten es nicht angenommen. Und deswegen diese Gegenfrage. Aber interessant finde ich doch, uns sehr zu Herzen gehend, dass der Jesus es eben doch mit einem ganz, ganz lieben Herzen macht. Merkst du das? Er will, glaube ich, noch ihre Gewissen erreichen. Obwohl es einfach aussichtslos erscheint, mordschnaubende, sich ganz krampfhaft noch zurückhaltende Führer, Kirchenführer, er versucht trotzdem, ihr Herz zu erreichen. Weißt du, da gab es ja einen Nikodemus unter denen und einen anderen, einen Josef von Arimathea, der war ja auch unter den 70. Da gab es Einzelne, die Gott retten wollte. Und so der Sohn Gottes versucht, ihre Gewissen zu erreichen und deswegen die Gegenfrage, dass da nochmal was passiert. Mit großer Weisheit, mit klarer Zielrichtung. Er nimmt das Beispiel von Johannes dem Täufer, damit sie an ihm etwas für Jesus lernen würden. Johannes war ohne Amtshandlung der obersten Kirchenleitung in Jerusalem in seinen Dienst gegangen, oder? Hast du was gelesen, dass Johannes autorisiert wurde vom Tempelberg, vom Sanhedrin? Gibt's nicht. Er war von Gott her autorisiert. Gottes Wort sprach davon und das war die Autorität. Und so vergleicht der Herr Jesus hier den Dienst des Täufers mit seinem eigenen Dienst und die Autorisierung des Dienstes von Johannes mit der Autorisierung seines Dienstes. War das nicht bei Jesus auch so gewesen? Bevor er geboren war, hat schon Gott geredet über ihn? Durch Engel und Jahrhunderte vorher durch die Propheten? Ist nicht Jesus, als er öffentlich in den Dienst trat, öffentlich autorisiert worden durch die Stimme des Himmels? Dieses mein geliebter Sohn? War das nicht so? Und waren dort nicht Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen, die das mit beobachtet haben, als Jesus im Taufwasser stand? Und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herniederkam? Waren nicht die Abgesandten von Jerusalem, von der obersten Kirchenleitung da, um das alles zu beobachten und sowohl dem Johannes als auch Jesus dann später Fragen zu stellen? Natürlich. Und die hatten ja Bericht gegeben in Jerusalem. Das war doch nichts Unbekanntes. Das war Hauptzeile auf der Bildzeitung, was da geschah. Das war einzigartig. Oder Idea Spektrum, auch eine Bildzeitung. Ja, der Herr Jesus hat hier eine Gegenfrage und er befiehlt ihnen zu antworten. Zweimal steht es da, sehr interessant, so kurz wie Markus das eben macht. So mussten sie etwas antworten. Was wäre die klare Konsequenz davon gewesen, wenn sie die göttliche Autorität vom Täufer wenigstens anerkannt hätten? Dann hätten sie ja ihm folgen müssen und seiner Botschaft gehorsam sein müssen. Dann hätten sie ja ihr Herz bereiten müssen in Buße und Taufe auf den Messias. Sie hätten als Vorbilder und Führer als Erste diesen Weg ins Taufwasser suchen müssen, ja? Nein, Johannes hatte sie in seiner Predigt, das ist in Matthäus 3, als Otternbrut bezeichnet. Das macht man als Prediger nicht so gern, aber es ist einer der feinsten Prediger, der Johannes. Und er sagt zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch geheißen, dem Zorn Gottes zu entfliehen? Eine erstaunliche Sache. Aber sehen wir nicht hier bei diesen Führern, wie recht Johannes gepredigt hatte, wie er ihr Schlangenwesen, das Wesen ihres Vaters, des Teufels, schon erkannt hatte? Sie waren bereit, ihre giftigen Zähne in Jesus reinzuhauen, oder? Ihn zu Tode zu bringen. Sie waren das Werkzeug des Teufels, ihn an das Kreuz zu hängen. So, sie waren wirklich Otternbrot. Jesus steht Otternbrot gegenüber. Könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht geht es manchen von euch auch irgendwann mal, dass ihr, obwohl die den gleichen Glauben anscheinend haben, Jesus stand ja als Jude Juden gegenüber, dass wir als Christen Christen gegenüberstehen und es ist die Frage, Gott oder Mensch, was für eine Autorität hast du? So, die Herzenseinstellung dieser hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten zeigt sich in der Überlegung ihrer Herzen, Vers 71. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihn dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, das ist ein gebrochener Satz, da kommt so ein Bindestrich, es wird sozusagen nicht fertig ausgesprochen, das reden wir lieber nicht drüber, was dann passiert. Ja? Aber es wird erklärt, welche Gefühle in ihrem Herzen waren, nämlich sie fürchteten das Volk, denn alle meinten, dass Jesus wirklich, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Wenn wir sagen, das ist konditional, das ist drei, das heißt, wenn wir sagen würden, sie waren sozusagen überhaupt nicht bereit, es zu sagen. Es war nur hypothetisch. Also wenn vielleicht wir würden, ja, es war nicht, Sie waren nicht bereit, es zu sagen. Ihre mörderischen Herzen waren absolut unwillig und unfähig. Johannes und damit indirekt ja auch Jesus, eine Autorität außerhalb ihres Machtdenkens und ihres Machtstrebens zu geben. Das ging nicht. Und auch Vers 32, wenn wir aber sagen oder sollen wir aber sagen, es war eine Furcht in ihren Herzen, das ist auch irgendwie schon komisch. Ja, sie sind so inbegriff von Autorität und von wir sind es und sie fürchten das Volk. Weißt du, das ist das ganze Gegenteil von einem Knecht Gottes. Er fürchtet Gott und nicht das Volk. Wenn du auf der Predigtkanzel stehst oder in einem Seelsorgegespräch bist, musst du manchmal reden in der Autorität Gottes und nicht in der Furcht vor dem Menschen, dem du jetzt redest. Wenn du das nicht machst, bist du denen hier gleich. Die fürchten das Volk und biegen die Wahrheit, dass es nur so knacht. Ja, sie waren Machtpolitiker. Das Volk meinte, Johannes sei wirklich der Prophet, und als Machtpolitiker gibt es ja nur ein Ziel, das kann man ja, glaube ich, in unserer Zeit sehr gut beobachten, das ist Erhalt der Macht. Machterhalt, das oberste Ziel des Politikers. Und um Macht zu behalten, muss man dem Volk gefällig sein. Wie der römische Dichter Juvenal schon in seiner Satire beschreibt, der sagt, Brot und Spiele, es war damals Brot und Pferderennen, das war wichtig, Panem et Circenses. Dann ist das Volk ruhig und wir haben unsere Macht weiter. Gib ihnen, was sie wollen. Das sind Politiker. Das macht die Massen zufrieden. Das funktioniert heute auch noch gut. Also sag bloß nichts im Wahlkampf, was das Volk zu sehr angreift. Du brauchst ihre Stimmen. Und wenn du sie hast, dann kannst du sie wieder vergessen für 4 Jahre. Klingt das nicht auch heute immer noch sehr vertraut? Und gehen wir jetzt weg von der Politik. Gehen wir vielleicht hinein in herausragende kirchliche Führer. Die sind ja auch sehr häufig Politiker geworden, oder? Müssen zu jedem Ding ihre Meinung sagen. Nun, Politikern mag man das ja verzeihen, aber Kirchenführern, die sind doch in einem anderen System, oder? Denen geht es doch nicht um Machterhalt, nehme ich doch stark an, wenn Jesus sagt, wer allen dient, das sei der Oberste. Der Oberste soll der sein, der allen dient. Ist das nicht eine ganz andere Einstellung? Früher in der Politik hatten wir Minister. Minister heißt, ich diene, ja? Naja. Das ist eine Anfrage an mich. Bin ich auch wirklich Diener? Führer in der Kirche Jesu Christi haben sich der Autorität Gottes zu beugen und seinem Wort Gottes geoffenbarten Willen. Nun, wir wollen wirklich nicht über Großkirchen herziehen. Anfrage an uns, ich sage mal an uns freie Gemeinden, freie Kirchen. Schweigen wir über die eine oder andere Frage, weil uns sonst das Volk in der Gemeinde abspringt? Vielleicht widerwillig wird, vielleicht sogar feindlich gesonnen wird. Fangen wir dann an, in Grautönen zu reden? Bisschen verschwommen, verwaschen, bisschen Nebel, Theaternebel rein? Das sind ja keine weit hergeholten Dinge, liebe Geschwister. Das ist ja Land auf Land abgeübte Praxis. Praxis der Feigheit oft, manchmal auch Praxis der Machtpolitik. Wenn Menschenfurcht die Gottesfurcht ersetzt, und wenn wir nur noch vom lieben Gott reden und den Zorn Gottes, der bereit ist, geoffenbart zu werden, verschweigen, dann sind wir in eine satanische Falle gelaufen. Weißt du, wie die heißt? Menschenfurcht setzt eine Falle. Steht in Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wenn wir die Menschen mehr fürchten als Gott, geht es ins Verderben. Wenn das Volk dir die Kirchensteuer oder das Gehalt bezahlt und dir dein Ansehen vor Menschen wichtiger ist als das Ansehen vor Gott, dann mag es in der Tat schwer werden, bei der Wahrheit zu bleiben. Liebe Geschwister, beten wir für die, die vorne stehen müssen, egal im Zweiergespräch oder vor der Gemeinde oder vor Gemeindeversammlungen. Beten wir für die Führer, dass sie Gott mehr fürchten als uns das Volk. Und dass sie bei Gott und bei der geoffenbarten Botschaft hier drinnen, das Wort Gottes, bleiben. Damit das, was sie sagen, echte Autorität von Gott her hat und nicht von den Menschen. Sehr ernstes Wort, aber als kleine wichtige Anwendung für alle. Und ich möchte es erweitern, obwohl das nicht das Thema hier ist. Es geht ja um abgeleitete Autorität, also eine, die Gott jemand verleiht. Und da gibt es auch im zivilen Leben viele, im sozialen Leben viele. Wenn du Ehemann bist in der Ehe, hast du von Gott eine gewisse Autorität bekommen. Nutze sie im Sinne Gottes zum Segen. Hab keine Angst vor deinem Partner, wenn du Dinge durchsetzt, die Gottes Wort möchte. Wenn du Vater oder Mutter bist und Kinder hast, dann hast du von Gott abgeleitet Autorität in der Familie über die Kinder. Nutze sie so, wie Gott es möchte. Und wenn jemand kommt aus der Nachbarschaft, ungläubig, und sagt, mit welcher Autorität verbietest du deinen Kindern dies und gestattest ihnen jenes? Die Frage ist, vom Himmel oder von Menschen? Nutze deine Autorität von Gott her. Und es gilt auch für Leute, die in der Gemeindeleitung übernehmen. Älteste, die Verantwortung übernehmen, Prediger, Pastoren. Du hast von Gott her Autorität bekommen als Ältester in der Gemeinde, Dinge zu veranlassen, zu verbieten und zu gebieten. Aber ist deine Autorität von Gott her oder von den Menschen? Ist deine Reaktion von Menschenfurcht gekennzeichnet oder von Gottesfurcht? Geschwister, das sind zentrale Fragen, die uns Jesus hier, der Knecht Gottes, vormacht, für uns, die wir auch ihm dienen wollen. Welche Autorität? Ja, hier in Markus lag das Volk offensichtlich richtig, was Johannes anging, die Führer falsch. Und das vom Volk geglaubte Offenen zu leugnen, wäre diplomatisch ungeschickt gewesen. Die Öffentlichkeit würde eine ablehnende Aussage über Johannes nicht akzeptieren und wahrscheinlich auch über Jesus nicht akzeptieren. Da musste man dann heimliche Wege einschlagen. Sie sagten, wir bringen ihn um, aber ja, nicht auf dem Fest, sondern heimlich, ja, nicht, wenn das viele Volk da ist. Hintenrum Meuchelmord, darum ging es eigentlich. Und der Hohepriester, der religiös am weitesten oben stehende, der sozusagen in der Hierarchie Gott am nächsten wäre, nach ihrer Denke, der selber, Kaiaphas, hatte vorgeschlagen, Jesus zu ermorden. Pervers, oder? Es ist besser, einer stirbt für das Volk, als dass die Römer vielleicht irgendwie wieder Ärger machen, wie es in den Jahrhunderten davor ja massiv war bei allen Versuchen, das Judentum wieder zu installieren. Nur nicht auf das Fest, heimlich umbringen. Und solange sie ihn noch nicht greifen konnten, irgendwo heimlich, haben sie gesagt, fangen wir halt schon mal mit Rufmord an, oder? Was haben sie über Johannes gesagt? Was haben sie über Jesus gesagt? Was werden sie über dich sagen? Liebe Geschwister, Rufmord ist auch was, was uns nicht unbekannt ist. Das findet nicht nur in der Politik statt und kann Leute in 3 Tagen absägen. Es gibt es auch in der Kirche und auch in unseren Gemeinden ab und zu. Auch wenn wir da vor Handgreiflichkeiten noch etwas zurückschrecken. Ziehen wir ein Fazit. Wie waren die Überlegungen der Führer? 2 Merkmale. Die Führer dachten politisch und sie fürchteten das Volk. Und was sollen wir daraus lernen? Denke nicht politisch, denke biblisch. Fürchte nicht das Volk, fürchte Gott. Das ist eine wichtige Lektion in dem Text drin. Das will uns Jesus hier lehren. Unsere Überlegungen sollen nicht politisch sein, sondern biblisch. Nicht von Menschenfurcht geprägt, sondern von Gottesfurcht. Von einem Zittern vor seinem Wort geprägt sein. Aber die Führer dachten politisch, sie dachten machtorientiert. Sie dachten mit Menschenfurcht und daher kommt jetzt als Antwort auch nichts Wahres. Was erwarten wir jetzt noch? Jetzt kommt eine Lüge. Was sagen sie? Vers 33a, wir wissen es nicht. Es war Leugnung, Lüge. Sie wussten es, besser. Aber ist es nicht tragisch? Das war der Offenbarungseid der obersten Kirchenbehörde. Ja, sie hätten eigentlich alles beurteilen müssen, zum Wohle ihrer Kirche. Und sie hätten schon Jesus und Johannes beobachten sollen, beurteilen sollen. Und das haben sie ja auch ernst genommen. Sie haben ja Leute hingeschickt, zu hören, bist du der oder bist du jener? Diese ganzen Diskussionen kennen wir ja. Und dann sagen sie hier öffentlich, wir wissen es nicht, ob Johannes vom Himmel oder von den Menschen ist. Das ist Offenbarungseid. Wenn die es nicht wissen, wer denn dann? Und wir merken, Lügen funktionieren nicht wirklich, sie haben auch keine Überzeugungskraft. Sie geben Unwissenheit als Antwort vor, aber es ist irgendwie doch hochpeinlich für sie, finde ich. Aber für sie als Machtpolitiker war die Leugnung immer noch besser als die Alternativen. Und jetzt das Letzte, wie würde Jesus diese Antwort aufnehmen? Würde er sagen, ich sehe, ihr lügt oder was? Wie reagieren wir auf sowas, wenn Leute uns ins Gesicht anlügen? Habe ich auch schon erlebt, vielfach. Wie reagieren wir? Lernen wir von Jesus. Vers 33 am Ende, dann sagt der Herr Jesus hier, er erwiderte und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Sehen Sie, dass Jesus weigert, eine direkte Antwort zu geben? Aber ich habe mir schon gedacht, auch wenn er sich weigert, diesen korrupten Führern eine direkte Antwort zu geben, hat er nicht die Antwort schon längst gegeben? War nicht seine Gegenfrage schon die Antwort? Einer der Mitglieder des Hohen Rates, der Nikodemus, hat es ja vorher schon gesagt, wir lesen es in Johannes 3, Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Niemand kann solche Wunderwerke tun, es sei denn Gott mit ihm. Im Hohen Rat wussten Leute Bescheid. Einen Tag vor unserem Text war der Jesus auf einem jungen Esel in die Stadt geritten. Die Leute hatten Hosianna gerufen. Großer Volksauflauf, das war die Stimmung in der Stadt. Und mit diesem Einzug am Palmsonntag, der war ja von Daniel auf den Tag genau vorausgesagt. Genau an dem Tag würde der Messias zu seinem Tempel kommen. Es war alles so klar. Und sie leugnen es und sagen, wir wissen es nicht. Die Schrift war voll an Beweisen, dass Johannes der war, von dem die Schriften sprachen, und dass auch Jesus der war, der sich mannigfaltig durch seine Wunder, die messianischen Wunderwerke, erwiesen hatte, dass er der Messias war. Dass er der Sohn Gottes ist, der Sohn des Menschen, der König Israels. Es war sowas von klar. Und sie sagen, wir wissen es nicht. Ja, auch wir Leser vom Evangelium wissen, es ist Jesus, es ist sowas von klar. Und wir sehen, wie verzweifelt der Versuch der Obersten ist, ihre mörderische Abneigung zu verstecken und das, was den Leuten klar war, offiziell zu leugnen. Liebe Geschwister, wir leben in so einer Welt, wo es solche Kirchen gibt. Und ja, mich schockiert die Verhärtung dieser Menschen, dich auch. Alles zu sehen, alles zu wissen und trotzdem zu meinen, man könnte den Messias durch Umbringen mundtot machen und ich könnte meine Machtpolitik weiterfahren. Das kann man in großen Kirchen heute sehen. Aber wisst ihr, wie der Feigenbaum, würde es ihnen gehen. Jesus würde sie verfluchen und von der Wurzel an werden sie tot sein. Der Römerbrief sagt, nur für eine Zeit. Es kommen noch andere Tage. Ich möchte mit euch lesen, Matthäus 23, 37. Matthäus 23, 37, um noch ein bisschen das Herz Jesu hier zu zeigen. Matthäus 23, 37. Jesus macht es nicht ruppig hier. Er macht es nicht bösartig, wie wir manche Diskussionen beenden durch irgendeine unqualifizierte Bemerkung. Jesus hat eine andere Einstellung, von der wir lernen können. Matthäus 23, 37, da sagt er klagend, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Oh, möge doch jeder hier in diesem Saal sehen, wenn Jesus sich offenbaren will, dann höre zu und fürchte Gott und tue, was er dir gebietet. Er hat in Markus 1, 15, glaube ich, geboten, kehrt um, glaubt dem Evangelium. Wenn du dem dein Herz verschließt, wird Jesus eines Tages sich dir nicht mehr offenbaren. Und dann ist es zu spät. Jetzt will Jesus noch sammeln, die Kindlein, wie eine Henne die Küken, um sie zu schützen vor dem kommenden Gericht.
Aber wenn du nicht kommst, kommt eines Tages von Jesus nur noch die Antwort, dann sage ich dir auch nichts mehr. Spiele nicht mit dem Evangelium. Wenn die Botschaft dich erreicht und klar erreicht, folge ihr. Folge ihr. Lass dich sammeln, retten vor dem Gericht, das auch hier über dieser Kirche des Judentums schwebte. Und ich bin ohne Zweifel auch über den Kirchen der sogenannten Christenheit. Ja, wir haben einige Anwendungen zwischendrin reingezogen. Ich denke, das mag auch halten. Ich will ein paar Andeutungen noch geben, wo ihr weiterdenken könnt, wo wir als Christen angegriffen werden. Ich will über Eltern, Ehemänner vielleicht noch ein bisschen was sagen, auch vielleicht die örtliche Gemeinde. Wir reden von Autorität, die uns der Himmel verliehen hat. Das heißt, die wir in der Bibel finden. Ja? Alle andere ist Anmaßung. Und da finden wir schon einiges. Wir haben vorhin einleitend gesagt, dieses Sakramentalverständnis der großen Kirchen, die einfach uns angreifen, indem wir was tun, was die Bibel uns als Gehorsamsakt abverlangt. Geschwister, da müssen wir zum Wort zurückgehen und einfach das tun, was Jesus gesagt hat. In echter Menschenfurcht kommen wir da nicht weiter. Das sind Politiker, die so reagieren. Nein, in echter Gottesfurcht. Gott fürchten, vor seinem Wort zittern. Da gibt es viele Dinge. Lass uns das Abendmahl feiern. Lass uns christliche Taufen durchführen. Lass uns ermutigen, biblische Gemeindezucht durchzuführen. In der Aufnahme wie auch in der Führung und auch in der Bestrafung und auch im Ausschluss. Das gehört dazu. Das ist doch ein Punkt, wo wir uns Menschen heute auch stark anpassen. Oder wenn wir die EU anschauen, was die EU-Gremien uns heute vorschreiben, verbieten. Manche Dinge, wo die Standards und Gebote des Schöpfers missachtet werden, wo man sich gar nicht mehr auf den Schöpfer bezieht, ihn nicht mehr achtet. Und in Fragen der Ehe, Rolle von Mann und Frau, Autorität der Eltern über die Kinder, was wird da gesagt heute von der Politik? Ich denke, wir kommen da in Zeiten hinein, wo wir leiden müssen um Jesu Willen, wo klar wird, fürchtest du die Menschen oder fürchtest du Gott? Es kommt auf uns zu. Oder in der Frage, die in Kapitel 10 behandelt wurde, Frage von Ehe und Scheidung und Trennung und Wiederheirat. Fürchtest du die Menschen oder fürchtest du Gott? Weißt du, ich kann darüber sehr schön lehrhaft reden, über Scheidung, Wiederheirat. Aber wenn der konkrete Fall bei mir in der Seelsorge sitzt, habe ich ein Problem. Dann sitzt der Mensch vor mir. Biegen wir dann Gottes Wort zurecht, weil wir Angst haben, in der Situation als hart oder wie auch immer wahrgenommen zu werden? Oder sind wir überzeugt, dass Gottes Wort der größte Segen ist, auch in einer schwierigen und vielleicht auch unheilvollen Geschichte? In der Kindererziehung, was gebietet hier Gott und was der Mensch? Mit welcher Autorität züchtigst und erziehst du deine Kinder? Im Rahmen des menschlich Möglichen und Erlaubten oder in dem, was von Gott als richtig geboten wird? Ich möchte euch ermutigen, Ehemänner, Mütter, Väter, tut das, was Gott gesagt hat. Dann habt ihr die Autorität des Himmels und braucht nicht die Autorität der Erde. Lernen wir wirklich praktisch an Gottes Wort als oberste Autorität in allen Fragen des Glaubens, des Glaubensgehorsams, des Glaubenslebens festzuhalten. Wer Gott folgt, der ist vom Himmel und nicht von den Menschen. So hat es Jesus seinen Nachfolgern hier vorgemacht. Das war eine Lektion für dich und für mich. Er hat damit die menschlichen Autoritäten und in Kirche und auch in Staat, das war ja damals dort eins, bei uns sind es zweierlei Dinge, provoziert, weil sie von Gottes Geboten schon längst abgerückt waren. Wir dürfen nicht meinen, da könnte man einen flachen Ball spielen. Das wird provozieren. Lasst uns als Christen in dieser Sache wirklich Jesus nachfolgen. Der Herr schenke uns die geistliche Kraft und den Mut und die Autorität, Jesus in diesen Dingen nachzufolgen. Amen.